fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Und wieder eine neue Folge von Next Book, Please. Bei mir im Podcaststudio ist mein geschätzter Co-Podcaster Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Wir widmen uns heute in bewährter Form drei aktuellen Titeln. Wir sprechen über Richard Russos neuen Roman Von guten Eltern, erschienen bei Dumont. Wir sprechen über Fleur Yeggis Die seligen Jahre der Züchtigung, erschienen bei Suhrkamp. Und wir sprechen über Claire Keegans Novelle Reichlich spät, beziehungsweise Fleur Yeggi ist auch eine Novelle. Also wir sprechen als drittes über Claire Keegans Reichlich spät, erschienen bei Steigl. Fangen wir mal an mit Richard Russo. Herr Moritz, Richard Russo ist ein Autor, den Sie sehr schätzen. Wir haben ihn hier im Podcast mindestens einmal besprochen auch schon. Er war auch im Literaturhaus zu Gast. Ich war dort auch als Berichterstatter, US-amerikanischer Autor, bei dem er als erstes immer einfällt. Er ist einer von den US-Autoren, die sich eher lang fassen, die, also es gibt ja diesen klassischen Short-Story-gestellten Autor, Leute wie Raymond Carver oder so, oder es gibt dieses smarte und auf engem Raum minimalistisch viel umfassende und suggestive amerikanische Schreiben, das wir auch sehr mögen. Sie tun es auf jeden Fall, das weiß ich, aber es gibt eben auch Amerikaner, die sehr episch breit erzählen. Jonathan Franzen fällt einem da immer ein. Richard Russo ist auch so einer. Stimmen Sie mir dazu?
Ja, er hat zwar auch Erzählungen geschrieben, die sind auf Deutsch mittlerweile auch erschienen, aber er ist bekannt und berühmt geworden durch große, opulente Romane. Ich erinnere vielleicht noch an seinen größten Erfolg, weil die Rezeptionsgeschichte auch so merkwürdig ist. Empire Falls hieß dieses Buch, dafür hat er den Pulitzerpreis bekommen. Aber kein deutscher Verlag hat sich getraut, diesen Roman, weil er so dick war, zu übersetzen. Es hat 14 Jahre gebraucht, bis der Dumont Verlag so mutig war, und das hat sich zum Glück auch gelohnt, diesen Roman zu veröffentlichen. Diese gottverdammten Träume hieß er auf Deutsch, und seitdem erscheinen bei Dumont regelmäßig neue und alte Richard Russo-Romane, und jetzt eben Von guten Eltern. Man darf sich durch die deutschen Titel nicht täuschen lassen. Dumont hat die Angewohnheit, aus jedem amerikanischen Titel von Russo etwas ganz, ganz anderes zu machen. Dieser Roman, das vielleicht nur zur Einordnung, ist der Abschluss einer Trilogie, die hat Richard Russo 1993 begonnen. Nobody's Fool hieß dieser Roman auf Deutsch, Ein grundzufriedener Mann. Sie merken, man muss hart arbeiten an der Übersetzung. Dann kam 2016, also viel, viel später, kam Everybody's Fool, Ein Mann der Tat auf Deutsch. Und jetzt eben der Abschluss, man muss aber die ersten beiden Bände nicht zwingend gelesen haben, der Abschluss, Von guten Eltern heißt dieses Buch auf Deutsch. Und Richard Russo schließt eine große Kette von Vorstadtromanen ab mit diesem Band.
Die sogenannte Fools-Trilogie. Genau, man erkennt Figuren eben sofort wieder, die sind einem schon begegnet. Es fällt in diesem Roman sofort auf, zu mir, also mir kam es relativ schnell sofort, dass der etwas leichter im Ton ist, obwohl er natürlich auch wieder sehr ernste Dinge und dramatische Vorgänge, tragische Vorgänge behandelt, aber es gibt ein bisschen mehr Comic Relief, wie man der Grieche sagt, zu sagen pflegt. Also es begegnen einem Personen, die man kennt, zum Beispiel der Polizeichef, Reimer heißt er, und der ist aber hier an dieser Stelle, wo die Handlung einsetzt, ist er gerade in Pension gegangen. Das kennt man ein bisschen aus, vor allen Dingen aus US-amerikanischen Serien. Die amerikanischen Polizisten, die gehen alle sehr früh in Pension. Da ist man knapp über 50.
Aber dann ist ihnen langweilig. Ja. Dann ist ihnen langweilig. So muss auch unser Doug Reimer irgendwas tun. Wir sollten vielleicht die Örtlichkeiten noch erwähnen, weil das sehr wichtig ist. Wo spielt dieser Mann? Wir sind, wie gesagt, außerhalb von New York, in einem fiktiven Städtchen im New Yorker Hinterland. Das heißt North Bath. North Bath, und das ist typisch Richard Russo, hat bessere Tage schon gehabt. Ja, die Einwohner können sich eigentlich gar nicht mehr an diese besseren Tage erinnern, weil sie so lange zurückliegen. Also einer dieser klassischen amerikanischen Städte, wo auch Donald Trump so große Erfolge feiert, weil die Menschen unzufrieden sind. Sie haben ihre Arbeit verloren, die Jungen sind weggegangen. Es ist nichts zu sehen am Horizont, dass irgendwie wieder eine blühende Landschaft dort in North Bath entstehen könnte. Und die größte Demütigung jetzt für North Bath, das ist in diesem Roman der Fall. Skylar Springs, so heißt der kleine Nachbarort, der prosperiert. Da sprudeln die Thermalquellen noch, während sie in North Bath längst versiegt sind. Und jetzt wird tragischerweise North Bath eingemeindet. Das heißt, Skylar Springs schluckt North Bath, das ist für die beiden verfeindeten Stämme dieser Städte, vor allem für North Bath, eine Demütigung sondergleichen. Und darunter leidet auch die Polizeistation, denn die wird nun verlegt. Sie verliert ihren Sitz in North Bath.
Man denkt, wenn man dieses Milieu, dieses Setting betrachtet, unweigerlich an so Dinge wie, das könnte die Trump-Wählerschaft sein. Das ist auch so gewollt. Es sind aber alles dieser gesellschaftspolitische Background, der wird, ja, der grundiert das Ganze. Das ist nicht das Thema. Manchmal blendet das auf in den Dialogen. Raymer mit seiner deutlich jüngeren Ex-Gefährtin, die vielleicht im Verlauf der Handlung wieder seine Gefährtin werden wird. Eine Kollegin, eine einstige Untergebene, die jetzt eben in der Nachbarstadt...
Genau, sie übernimmt dieses neue, erweiterte Revier in Schuyler Springs.
Und sie ist Afroamerikanerin.
Genau.
Und sie hat vielleicht einen anderen Blick auf die Zustände dort, eben gerade was Rassismus angeht. Großes Thema. Sie hat einen Bruder, der ein bisschen auf die schiefe Bahn, mentale Bahn geraten ist, um es mal so auszudrücken, dem geht es psychisch nicht so gut. Er kommt zurück aus North Carolina, seinem Geburtsort, kommt er wieder zurück hier an diesen Ort, in dem er auch lange gelebt hat, übrigens auch Polizist war. Sie kümmert sich um ihn, schiebt dann die Verantwortung ein bisschen aber auf Raymer ab. Er nimmt diese Verantwortung an. Da erfährt man viel, wenn die beiden Geschwister getrennt voneinander mit Raymer reden, wie es ist, ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau in Amerika zu sein. Sie hat deutlich Probleme als Chefin mit weißen Untergebenen. Da gibt es besonders einen, der hier mehrmals auftaucht, der kein rechtschaffener Polizist ist, sehr zur Gewalt neigt. Das ist ein Erzählstrang. Es geht sowieso um Gewalt. Die Handlung setzt ein mit einem Toten, mit einem Selbstmörder, der in einem leerstehenden Hotel
genau, es ist
aufgefunden
wird. Es ist Gott sei Dank, wir haben es ja mit einem Polizeirevier zu tun. Ich glaube, das sollte man unterscheiden. Es ist wie immer, ich glaube, wer Richard Rousseau kennt, wer seine Bücher mag, der wartet auf diese großen Themen. Sie haben es gerade gesagt, das ist Verwandtschaft, Familie, ein Roman über Freundschaft, Verrat, gescheiterte Beziehung. Das Älterwerden spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in diesem Roman. Das sind die klassischen Zutaten, die Richard Rousseau zusammenmixt, um daraus dieses große Epos dieser beiden Gemeinden zu führen. Da gibt es einen College Studenten, der kommt zurück in die Stadt, er war weg, Peter Sullivan, sein Vater, der war ein Urgestein, der hatte in den ersten beiden Romanen, Sully Sullivan heißt er, eine wichtige Rolle gespielt, ein Omnipräsenter, nun kommt der Sohn zurück, will eigentlich gar nicht bleiben, aber er will die geerbten Häuser eigentlich nur renovieren und weiterverkaufen, aber plötzlich ist er auch wieder da.
Und es kommt noch jemand, nämlich der Sohn wiederum von Peter, also genau. Sullys Enkel. Und Peter Sullivan ist eine, ja, es gibt diese Geschichte birst vor Figuren. Es gibt also bestimmt 6, 7 Figuren, die wirklich stark hier im Mittelpunkt stehen, denen er viel, viel Raum widmet. Einer davon ist eben Peter, für mich vielleicht einer der interessantesten. Der hat ja eine seltsame Bewandtnis mit seiner Vita. Wir wissen das eben teilweise aus den Vorgängerbänden. Er hat 3 Söhne mit einer Frau, die Ehe scheiterte. Einen hat er großgezogen, Will, der ist auch ganz manierlich groß geworden, ist hier, als die Handlung einsetzt, ist er, glaube ich, gerade in England studiert. Und die 2 jüngeren Söhne wuchsen unter ziemlich schwierigen Verhältnissen bei der Mutter auf. Und einer dieser Söhne steht nun plötzlich vor der Tür und man weiß nicht genau, was will er. Später findet man in seinem Auto sehr viel Benzin. Wollte er das Haus des Vaters anzünden? Will er sich rächen? Also dieser Roman erzählt diese Vater-Sohn-Geschichte sehr eindrucksvoll, gibt ihr breiten Raum. Wir verraten jetzt da nicht alles. Aber
und es ist wie immer ein, natürlich, das kann Richard Rousseau perfekt, ein sehr gut erzählter Roman. Man weiß, man sieht sofort, er hat Drehbücher geschrieben, viele in seinem Leben. Das heißt, hier sitzen die Dialoge prächtig. Hier wird sehr geschickt mit Rückblenden gearbeitet, sodass man gar nicht überfordert ist, selbst wenn manchmal viele Figuren plötzlich auftauchen. Man muss sich auch nicht an alle Vorgeschichten erinnern, aber das ist sehr geschickt miteinander verwoben. Und Sie haben es gesagt, es gibt eben auch einen Kriminalfall letztlich. Der zieht sich wie ein roter Faden. Da gibt es diese Leiche in einem Hotel übrigens, das den zynischen Namen hat, Sans Souci, das Sorglos-Hotel. Und in diesem Sorglos-Hotel wird eben diese Leiche eines unbekannten Mannes gefunden, der sich aufgehängt hat. Also es gibt auch eine Kriminalstrecke, wenn man so will, in diesem Buch. Aber es ist letztlich wieder ein klassischer Richard Rousseau-Roman mit all diesen Zutaten. Das Thema Rassismus, Sie haben es schon angedeutet, spielt eine wichtige Rolle, ist mein Eindruck, als in den Romanen davor. Richard Rousseau hat das, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Jahre 2020 ihn natürlich auch sehr beschäftigt hat, wie viele dieser grässliche Tötungsdelikt, ein Polizist, sehe die Bilder alle noch vor uns, tötet diesen George Floyd. Der spielt in manchen amerikanischen Romanen der Gegenwart eine Rolle. Bei Elizabeth Stroud kam auch dieser Fall im letzten Roman kurz vor zumindest. Und deswegen, so hat Richard Russo gesagt, und das merkt man im Roman, spielt das Thema Rassismus natürlich über die schwarze Vorgesetzte in der Polizeistation vielleicht eine größere Rolle als in den vorangegangenen Bänden.
Das ist in der Tat so. An die Stroud-Stelle erinnere ich mich auch. Ich finde, dass das mit dem Employment wunderbar funktioniert. Das ist, wie Sie sagten, filmisch erzählt. Das ist auf Verfilmbarkeit auch angelegt. Es sind sehr lange Szenen. Die spielen sich übrigens öfters mal in Kneipen ab, denn zwei der Hauptfiguren, weibliche Hauptfiguren, sind Kneipenbetreiberinnen. Wir verraten jetzt nicht, wie es ausgeht mit Peter und seinem Sohn. Wir verraten natürlich auch nicht, wer die aufgefundene Leiche
aber
ist.
Aber wir könnten unsere Punktzahl
sagen. Wir könnten unsere Punktzahl sagen. Ich bin bei Richard Russo, ich glaube, es ist oft so, dass ich immer schwanke zwischen den berühmten schwachen Achten und starken Sieben. Ja, ich da ich oft mehr gebe als Sie, ich bin jetzt mal bei starken 7 Punkten.
Ich schließe mich Ihnen völlig an, bin deckungsgleich mit starken 7 Punkten.
Okay, so jetzt mal was, jetzt was ganz anderes. Wir hatten jetzt den quasi 600 Seiten Page Turner. Die beiden anderen Titel, die wir uns heute ausgesucht haben, sind wirklich um einiges kürzer, nämlich 2 Novellen. Fangen wir an mit Fleur Jaggi. Die ist mir mal begegnet. Und zwar im Dunstkreis von Ingeborg Bachmann. Ich habe aber nie was von ihr gelesen. Und das ist, glaube ich, ziemlich typisch, dass man auch als Germanist, der man Ingeborg Bachmann kennt und Ingeborg Bachmanns Rom-Geschichte, dass man vielleicht von Fleur Jaggi nichts gehört hat. Die schreibt auf Italienisch. Ist in Zürich geboren und ist in Deutsch-Schweizer Internaten aufgewachsen. Und aber, dass man von ihr nicht so viel gehört hat oder nichts gelesen hat, vor allen Dingen liegt daran, dass sie hier im deutschen Sprachraum eben, es gibt nicht so eine gute verlegerische Geschichte. Surkamp springt da jetzt in die Bresche und bringt ihr Werk neu heraus. Herr Moritz, Sie haben diesen Titel mir jetzt angetragen, Sie haben ihn aufgetan, mir wäre er vielleicht auch durchgerutscht. Warum haben Sie das getan? Warum sind Sie auf diesen Titel
gekommen? Ja, weil diese Fleur Jaggi eine der interessantesten Figuren ist. Sie haben es ja schon gesagt, man muss erst mal lange überlegen, was ist sie denn überhaupt? Ist sie eine italienischsprachige Schweizer Schriftstellerin? Oder ist sie schreibt auf Italienisch, nicht längst eine italienische Autorin geworden? Barbara Schaden hat ihre Bücher übersetzt. Wir haben eben zwar Richard Rousseau vorhin Monika Köpfer nicht erwähnt, Rousseaus Roman übersetzt hat. Also diese Fleur Jaggi in der Schweiz geboren, in Zürich geboren, dann aber seit 1968 in Mailand leben. Dort lebt sie immer noch, sehr, sehr zurückgezogen. Sie war verheiratet mit dem vor ein paar Jahren verstorbenen Roberto Calasso, einem berühmten italienischen Verleger und Schriftsteller. Also ist in der Szene verhaftet. Und die Schweiz beginnt nun, so mein Eindruck, sie wieder für sich zu reklamieren. Sie bekommt in diesem Herbst den Gottfried-Keller-Preis, einen der renommiertesten Schweizer Literaturpreise, weil man plötzlich wieder erinnert, ja, das ist doch eine Autorin, die italienische Schweiz ist bekannt, sie schreibt auf Italienisch, sie kommt aus Zürich, das ist doch eigentlich unsere Autorin. Und sie hat eine unglückliche, Sie haben es gesagt, verlegerische Geschichte in Deutschland. Matthes und Seitz hatte in den 80er Jahren ein Buch von ihr veröffentlicht. Das sind fast immer ganz schmale Bücher, die Fleur Jaggi schreibt. Dann hat der Berlin-Verlag sehr tapfer versucht, zwischen 1996 und 2002, also das liegt auch schon eine Weile zurück, 2 Erzählungsbände zu veröffentlichen. Und diese Erzählung, die bei uns heute im Mittelpunkt steht, diese kleine Novelle, Die seligen Jahre der Züchtigen. Aber wie gesagt, das ist über 20 Jahre her. Seitdem ist Fleur Jaggi eigentlich nur Insidern ein Begriff, das muss man sagen. Sie wird im Ausland gefeiert, das ist das Hochinteressante. Sie hat im New Yorker Rezension, in der New York Times Rezension, sie ist in viele, viele Sprachen übersetzt. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist im Ausland viel, viel bekannter als in der Schweiz auch. Und jetzt unternimmt Surkamp eine gewaltige Art. Es erscheinen in diesem Jahr 4 Bände von Fleur Jaggi, 3 Erzählungsbände, ein ganz frischer. Ich bin der Bruder von XX, den gab es noch nie auf Deutsch, dann wieder Auflagen und eben auch diese unglaublich famose Novelle, Die seligen Jahre der Züchtigung.
Dass sie jetzt gerade so Sachen trendet, das könnte auch daran liegen, ich benutze dieses Wort jetzt natürlich in Anführungszeichen, es fängt mit Auto an und hört mit Fiktional auf. Ich glaube, es ist bei ihr nicht so stark wie bei Annie Ernaux. Man vermeint noch stärker die literarische Durchwirkung eher das poetisch Ungefähre vielleicht. Aber ich glaube, gerade die seligen Jahre der Züchtigung, das ist natürlich autobiografisch fundiert. Und wir befinden uns hier in einem Mädcheninternat. Wie gesagt, die Autorin hat mehrere besucht. Und das ist ein klassischer Internatsroman einerseits. Also wir finden natürlich die Stereotypen vor.
Das lange Tradition, wenn wir an die Deutschsprachliteratur allein denken, von Hermann Hesse,
Robert
Musil, bis hin von mir aus noch zu Tono Schachingers Buchpreisroman, auch ein Schulroman, ein Internatsroman. Also das ist eine sehr, sehr lange Tradition. Diese Novelle ist, das sollten wir vielleicht noch dazu, ist 1989 bereits erschienen, Die seligen Jahre der Züchtigung. Und ich würde das, wie Sie sehen, das ist ein autobiografischer Text. Wir sind im Appenzellerland, sie hat ein bisschen die Namen verwoben, aber man kann das Originalinternat sozusagen mühelos recherchieren. Da muss man keine detektivische Ausbildung haben. Und wir sind eben in diesem Roman, das ist ihr, wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Das ist die Geschichte zweier Freundinnen, die dorthin kommen, zweier sehr unterschiedlichen Freundinnen. Also all das, was man in diesem Alter, 14, 15, sind die beiden Mädchen, hat unterdrückte erotische Gefühle, dann gibt es unangenehmes Lehrpersonal, das sozusagen einwirkt, dann gibt es die Geheimnisse, dann gibt es die Familiengeschichten, was machen die Eltern, das spielt alles eine wichtige Rolle.
Konkurrenz, Neid, es geht vor allem darum, dass man dort natürlich nicht aus der Reihe tanzen darf, es ist natürlich, es geht immer bei Internaten, geht es um Regeln, es geht auch um Autoritäten und man möchte, also mir geht es zumindest immer so, man möchte nie so wirklich tauschen, man ist immer froh, dass man nicht im Internat aufgewachsen ist. Die kommen einem schon auch sehr alleine vor, die Erzählerin hier eben auch. Kein Wunder, dass sie sich an diese andere Person etwas anlehnen möchte. Man hat homoerotische Vibes, bekommt man eigentlich nicht. Sie ist diese Frau, diese andere, Frederik heißt sie, glaube ich, ist eher ein Role Model, ein Vorbild. Das ist eine, sie identifiziert sich mit ihr und möchte natürlich trotzdem mit ihr Zeit verbringen. Und das ist so, es gibt ein anderes, jüngeres Mädchen, das sich eher an unsere Erzählerin hängt. Die stößt sie zurück, weil sie eher nach der ein Jahr älteren. Sie darf, muss noch im Haus der Jüngeren schlafen.
Das ist eine Deutsche, die mit ihr auf dem Zimmer ist. Die wird natürlich auch typisch deutsche Züge, hat dieses etwas kräftigere Mädchen auf dem Zimmer.
Fand ich aber etwas gemein, wird das langweilig und uninspirierend dargestellt. Ja, war schon
es ein soll solche deutschen Mädchen
soll
geben.
Es geben, gibt es garantiert auch italienische und französische, wie auch immer. Aber genau, man findet, also diese bestimmten, ich nenne es jetzt doch mal so, Klischees über das Internat, man erwartet das dann doch, dass es den Menschen dort, den jungen Menschen da so geht, wie es ihnen eben geht. Man möchte sie eigentlich die ganze Zeit nur befreien. Trotzdem ist dieser Roman, der bleibt in Erinnerung. Man muss ihn sehr, sehr langsam und bewusst lesen, weil er eben auch, er hat eben stilistische und auch ja poetische Qualitäten.
Es sind immer diese kurzen Sätze. Wenn man auch, ich habe mir die Erzählungsbände auch angesehen. Sie haben die Freundschaft zu Ingeborg Bachmann erwähnt. Sie saß an ihrem Sterbebett im Krankenhaus nach diesem schrecklichen Feuertod. Hat darüber in diesem neuen Erzählungsband auch eine kleine Erzählung, das aseptische Zimmer, geschrieben. Das sind zwei Seiten. Das sind also auch die Kurzgeschichten, sind oft unglaublich reduzierte Texte mit einfachen, kurzen Sätzen. Manchmal auch hat diese Autorin durchaus einen schrägen Humor, das muss man auch sagen. Das blitzt immer wieder auf in den späteren Erzählungen, vielleicht etwas weniger als in diesem Roman. Und vielleicht ganz typisch für den Einstieg in die seligen Jahre der Züchtigung. Wir sind, wie gesagt, im Appenzellerland, da ist dieses Internat. Es ist dort todlangweilig. Das Einzige, so heißt es auf der ersten Seite, was man im Appenzellerland tun könne, sei wandern. Man muss die Schuhe schnüren und dann hinaus, viel mehr gibt es nicht zu erleben dort.
Wissen Sie, an wen ich dachte bei der Lektüre ein bisschen, auch weil sie auch in anderen Büchern, sie hat immer so ein kleines bisschen den auch bösen Blick auf menschliches Miteinander. Ich dachte ein bisschen, dass Brigitte Kronauer muss diese Autorin eigentlich geschätzt haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden es hier nicht nachprüfen können. Ich bin hier, ich habe das gerne gelesen und werde jetzt auch, was so kommt, dann noch so rausbringt. Ich werde das wahrscheinlich, kann man ja auch immer so schön weglesen an einem Nachmittag am Strand oder im Café, wie auch immer. Ich bin dabei durchaus bei 8 Punkten.
Da schließe ich mich erneut an. Das ist zwar langweilig, aber ich gebe auch 8 Punkte. Nein, das ist eine große Wiederausgrabung. Und der Gottfried-Keller-Preis wird noch das Seine dazu beitragen in diesem Herbst.
Kommen wir vom Gottfried-Keller-Preis zum Siegfried-Lenz-Preis. Siegfried-Lenz geht einem Hamburger natürlich leichter von den Lippen. Der Siegfried-Lenz-Preis wird alle 2 Jahre verliehen, ist ein hochdotierter Preis hier in Hamburg. Und in diesem Jahr geht er an wen, Herr Moritz?
Ja, die irische Literatur hat gewonnen. Wir hatten ganz unterschiedliche Preisträger. Amos Oz war, wenn Sie mich recht entsinne, der erste.
Herr Morris in der Jury, das wollen wir hier mal offenlegen.
Ich trage Verantwortung für diese Entscheidung, aber wie immer in Jurys ist es so schön, dass man sagen kann, da gibt es auch noch andere. Je nachdem, ob der eigene Kandidat, die eigene Kandidatin gewonnen hat oder nicht. Nein, Elizabeth Strout war die letzte Preisträger. Der Siegfried Lenz hat sich ein bisschen, das ist nicht immer leicht umzusetzen, zum Ziel gesetzt, natürlich Autorinnen und Autoren zu würdigen, die zumindest entfernt in der Erzähltradition von Siegfried Lenz. Das heißt, es muss sich um Erzähltalente, um Erzählkönnerschaft handeln. Eine experimentell schreibende Autorin hätte jetzt nie die größten Chancen, den Siegfried Lenz-Preis zu gewinnen. Das ist aber natürlich ein sehr grobes Kriterium. Aber ich finde, Claire Keegan passt da wunderbar hinein. Eine irische Autorin, die in den letzten Jahren, sie wird vom Steidl Verlag kontinuierlich verlegt, dann doch für viel Aufsehen gesorgt hat. Das waren Erzählungsbände. Vor allem, das waren sehr schmale Romane.
Hatten wir hier auch schon im Podcast.
Genau, Fleur Jeggi hat schmale Romane und Texte geschrieben. Claire Keegan schreibt auch sehr schmale Romane. Und kleine Dinge wie diese hieß einer ihrer viel beachteten Romane auf Deutsch. Hans-Christian Oeser ist fast immer der Übersetzer von Claire Keegan, einer der erfahrensten Übersetzer, gerade für irische Literatur. Und nun kommt, der Steidl Verlag hat sich angestrengt, daraus ein richtiges Hardcover zu machen. Er hat aber ein sehr schönes Hardcover draußen. Reichlich spät heißt diese kleine Geschichte in ein, wie gesagt, sehr schönes Buch gepackt. Diese Erzählung hat man vielleicht in anderthalb Stunden mühelos gelesen. Ja, wenn Sie langsam lesen wie ich, Herr André, wenn Sie nicht immer so huschen würden beim Lesen, dann hat man diese Geschichte gelesen. Es ist, wie ich finde, ein typischer Claire Keegan-Text. Das ist emotional aufgeladen. Da braucht es nicht viel Sätze, da braucht es nicht viel Nebensätze letztlich. Man kann sich beim Lesen in diese Figuren, man muss sich nochmal in sie hineinversetzen, weil man eben so wenig ausführlich erklärt bekommt. Andere Autorinnen und Autoren würden daraus 200 Seiten Romane natürlich machen.
Der Clou ist, die Hauptfigur heißt, glaube ich, Cathal, würde man aussprechen. Ja. Dublin, ein Freitagnachmittag, wir treffen ihn im Büro an. Und man ist ja eigentlich gewohnt, dass man sich mit der Hauptfigur eher identifiziert, sympathisiert. Das ist das identifikatorische Lesen. Da ist man erstmal zu bereit. Wenn man dann mit diesem Arbeitnehmer, der arbeitet im Büro, muss viel Computerarbeit machen, scheint nicht so spannend zu sein. Trotzdem, man ist ja bereit, erstmal jetzt in seine Welt einzufühlen und zu gucken, was ist mit dem so los. Und ja, man erfährt dann, er will eigentlich heiraten oder er wollte heiraten. Und dann, das ist der Clou, im Laufe der Geschichte merkt man, vielleicht auch schon der eine schneller, der andere vielleicht nicht so ganz so schnell, naja, da ist er jetzt nicht so toll, die Hauptfigur. Da ist ja irgendwas schiefgegangen. Er hat nämlich nicht geheiratet.
Genau, es werden schon Ringe, werden fast schon getauscht.
Ah, ja. Das ist der Ringkauf ist natürlich eine zentrale Stelle. Herr Morris, was passiert da?
Ja, es klappt einfach nicht so wirklich. Er wird gekauft oder soll gekauft werden letztlich. Aber die Frau Sabine, so heißt sie, mit französischen Wurzeln, das ist ganz wichtig. Die hat also einen anderen Background wie er. Ja, ich finde das Erzählverfahren dann doch sehr raffiniert letztlich. Ja, das kommt so harmlos einher. Man beobachtet diesen Mann bei der Arbeit, er lebt allein. Er schiebt sich ein Fertiggericht 9 Minuten in die Mikrowelle. Also all diese Tristesse, die man förmlich riechen und schmecken kann, wenn man diese Zeilen liest. Er wird im Büro, man plaudert ein bisschen. Da ist ein Vorgesetzter, der ihn, man merkt schon im Hintergrund, die Nachtigallen trapsen. Ja, warum sitzt du denn immer noch hier und arbeitest? Geh doch endlich nach Hause. Wir brauchen deine Arbeit wahrscheinlich sowieso nicht so dolle. Aber er sagt, nein, ich will das noch zu Ende bekommen. Also eine triste Existenz. Und dann kommt diese Heiratsgeschichte. Man wird fast übertölpelt beim Lesen. Und dann stellt sich heraus, man muss es glaube ich so sagen, dass diese Sabine noch in letzter Minute die Kurve gekratzt hat, ihm also entkommen ist in gewisser Weise.
Diesen Ring, den möchte er nämlich erstmal nicht kaufen, weil er halt viel zu teuer ist. Ja. Und da denkt man schon, wie kann man denn jetzt so knickerig sein und so geizig? Es geht doch, du hast doch diese Frau gefragt, ihr wolltet heiraten und in dem Moment, da lässt man doch mal 5 Grad sein und hat die Spendierhose an.
Ja, aber ihm ist viel zu teuer. Viel es gibt eine Schlüsselszene, ist auch ein Kauf von Kirschen, ein Kirschkauf. Die will eine Tarte mit Kirschen machen. Und sie ist an sich die Großzügige, die zahlt. Aber diese Kirschen muss nun er übernehmen. Und er ist erschüttert, als diese paar Kirschen, die er da für diese Tarte kauft, 6 Euro kosten die. Das wird immer wieder nochmal aufs Tapet gebracht, auch hinterher. Das ist für ihn sozusagen Verschwendungssucht pur. Ich als gebürtiger Schwabe kann das in gewisser Weise natürlich nachvollziehen. Aber ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jemanden heiraten will, diese 6 Euro doch klaglos akzeptiert. Und den Ring wahrscheinlich auch.
Ja, Sie haben vom Raffinement gesprochen, Claire Kiggins. Vor allen Dingen ist sie ja einfach eine Könnerin. Sie kann mit reduzierten Mitteln sehr viel ausdrücken. Man folgt dem, es wirkt einfach nach, was man dort sich zu Gemüte führt, lässt einen vielleicht nicht los. Es hat irgendwie eine Art, eine Wucht. Und es wird jetzt in Bezug auf diese kleine Novelle, diesen kleinen Text, fallen immer die Worte Misogynie und Frauenhass. Das ist das Thema.
Und so hieß übrigens die Erzählung, sie ist auf Französisch vorher erschienen, ja, unter dem Titel, wie es im Nachwort heißt, Misogynie. Ja. Also Frauenfeindlich, so hieß der Text im Französischen.
Es gibt eine Stelle, an der dann zumindest er wird nicht exkulpiert, unser Protagonist, aber es wird so ein bisschen klar, er kommt eben, es ist diese, vielleicht eine bestimmte Generation von Männern, von irischen Männern, da ist man einer Prägung ausgesetzt, vom Vater und vom Bruder. Ich glaube, das Wort Kant, wäre es im Englischen, fällt dann mal, der Bruder bezeichnet eine Frau so, ich glaube sogar Sabine, die sei doch froh, dass sie dich nicht geheiratet hat, die Blöde sowieso. Und das ist der Punkt, wo ich mich doch dann mit ein bisschen Nachdenken doch dafür entschieden habe, unserem Cathel ein bisschen mit Empathie zu begegnen. Ich nehme das nicht, ich fände das ein bisschen schwach, jetzt einfach diesen kurzen Text einfach so, das ist ja dann fast ein, ja, männerhassend möchte ich nicht sagen, aber vielleicht ist es eine Art von Geschlechtssolidarität, ich weiß es nicht, aber ich musste dafür einiges aufwenden an psychischer Energie auch, weil wir sind uns ja alle einig, also jeder Leser, die hat es genau richtig gemacht, sie hat die Kurve noch gekriegt, den kann man nicht heiraten, irgendwie ist dieser Mann versaut. Aber über genau diese Dinge kann man nachdenken. Will man ihm irgendwie ein bisschen sagen, vielleicht hätte man ihn noch hinkriegen können, kann ja nichts dafür oder kann er halt doch ganz viel dafür. Das sind die Signale, die dieser Text irgendwie aussendet. Und so wird es auch, glaube ich, eine runde Sache, weil ich muss schon sagen, Sie haben gesagt, es ist ein sehr schönes Buch, das ist es. Ist aber natürlich auch ein bisschen stolzer Preis, irgendwie fast 20 Euro für 55 Seiten. Aber man bekommt
jede Seite ganz langsam lesen.
Man bekommt aber durch dieses Nachdenken, so drehe ich es mir, man legt auch Bücher weg mit 350 Seiten und dann ist es vorbei. Da kann man es einfach weglegen. Das ist bei diesem Buch eben dezidiert nicht der
Fall.
Man
vergisst diesen Cathel nicht. Man denkt, ja Gott, das ist ein unsympathischer Mann. Sie haben es beschrieben. Dann kommt plötzlich ein kleiner Moment auf, wo man zumindest verstehen kann, warum er geworden ist, wie er ist. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Raffinierte dieses Textes. Es haben Erzählerinnen und Erzähler immer leichter, wenn sie Helden schaffen, mit denen man sich leicht identifizieren kann, sympathische Frauenfiguren. Das ist das, was eigentlich auch gerne im Buchhandel genommen wird. Hier muss man über diese Hürde hinwegspringen, dass wir diesen Unsympathen haben, der aber tief in einer Tradition verwoben ist. Und als er plötzlich dann selber diese bösen Wörter ausstößt, als er sich selber mutet, jetzt sage ich es eben auch, was sie eigentlich ist, um sich selber auch zu exkulpieren natürlich. Ja, die konnte ich ja gar nicht heiraten. Es ist gut so, wie es gekommen ist. Und ich nehme das nächste Fertiggericht und schiebe es in die Mikrowelle. Das ist sehr, sehr klug gemacht. Deswegen bin ich bei 8 Punkten auf jeden Fall.
Ich bin auch bei 8 Punkten. Das kann gar nicht anders sein. Diese 8 Punkten gelten aber auch Claire Kiggins Gesamtwerk. Also, ich sage nochmal ganz klar, Herr Moritz, ich nehme einfach an, dass in der Jury-Sitzung Sie jetzt nicht unbedingt derjenige waren, der gegen diese Preisträgerin votiert hat. Das ist eine gute Preisträgerin, hat die Jury eine gute Wahl getroffen.
Ich kann natürlich über Interna von Jury-Sitzungen nicht öffentlich sprechen,
aber,
wie Sie wissen.
Aber wir werden hier in Hamburg zumindest, wird Claire Kiggins in dieser literarischen Spätsaison eine große Rolle spielen, auch dann eben durch die Preisverleihung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book. Bis Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.